Elternpodcast, Folge 24.
Ich dachte, ja, da bin ich total gut drin und ich werde mich auf viele Dinge total freuen und ich bin die super Schwimmbadmutter und ich werde eine riesen Spielplatzmutter und ich werde Kindergeburtstage total super finden. Also lauter so Pläne irgendwie. Und hinterher stellte sich raus, die Art Mutter bin ich überhaupt nicht.
Willkommen zum Elternpodcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. Das, was heute Nina im Interview erzählt, das kennen, glaube ich, ganz viele Eltern. Man macht Pläne, man überlegt sich, wie das sein wird, wenn das Kind auf die Welt kommt, ob man wieder arbeiten gehen will und wann man das tun möchte. Und dann plötzlich, wenn das Baby da ist, ist alles anders. Sie erzählt auch, wie schwierig das für sie war, dass sie als Juristin, die es gewohnt ist, sachlich mit den Leuten zu reden, mit Kindern überhaupt nicht sachlich reden kann und vielmehr das Vertrauen in ihr Bauchgefühl haben muss. Und eine spannende Geschichte, die sie auch erwähnt ist, dass sie früher mit ihrem Mann, als sie noch keine Kinder hatten, da konnten sie einfach Konflikte austragen über mehrere Tage, indem sie 3-4 Tage mal geschmollt haben und das können sie eben heute nicht. Wie sie das heute machen, erzählt sie im Interview. Viel Spaß. Mein heutiger Interviewgast bei Elternpodcast ist Nina aus Kiel. Hallo Nina.
Hallo.
Erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du machst und wie viele Kinder du hast.
Ja, ich bin Nina Strassner. Ich bin 35 Jahre alt mittlerweile und ich habe 2 Kinder. Ein Grundschulkind gerade eingeschult und ein Kindergartenkind, ein Junge und ein Mädchen. Und ich bin Anwältin von Beruf.
Und da komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Was hat sich in deinem Leben durch die Kinder verändert?
Ja, das ist eine ganz schöne Frage, über die habe ich auch schon irgendwie länger mal nachgedacht, weil sich das ja auch alle halbe Jahr ändert, was man irgendwie dachte, was sich verändert hätte und dann ist es doch alles wieder anders. Deswegen bin ich irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass ich mir eigentlich nicht mehr so sicher bin. Also alles ist irgendwie gleichzeitig entweder sicherer geworden oder unsicherer geworden. Also die Verlässlichkeit ist anders. Dinge, auf die ich mich vorher verlassen habe, kann ich mich jetzt nicht mehr verlassen. Andersrum, Dinge, die ich vorher für nicht so verlässlich gehalten habe, sind jetzt irgendwie verlässlicher. Also es hat alles tatsächlich einmal, nicht alles, aber Dinge, die ich nicht erwartet habe, von oben nach unten gedreht und andersrum.
Aha. Und wie war das am Anfang, also beim ersten Kind? Da ist, glaube ich, der Wechsel noch am krassesten.
Ja, also da bin ich, glaube ich, dem Irrtum erlegen, dem irgendwie viele Eltern irgendwie erliegen, wenn sie auch viel hören, man informiert sich ja vorher oder man redet so viel mit Freundinnen und plötzlich, wenn man schwanger ist, hat ja jeder immer gleich so einen Riesenhaufen Tipps parat, auch ungefragt. So jeder sagt dir irgendwie, wie du es machen sollst und oder wie das alles ist und mach bloß nicht das und trag das Kind nicht rum oder trag's rum und gleich weg woanders schlafen oder so. Also man macht sich so viele Gedanken über die praktischen Sachen, so, da habe ich mir wahnsinnig viel Gedanken gemacht über, Gott, was hat das Kind an und wann ist ihm warm oder kalt und wo schläft es und wie lang schläft es und wie stille ich und so. Und hatte, ja, so wirklich so die größere Perspektive auf mein Leben hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also was ändern könnte, das hatte ich, dachte ich irgendwie, das ist es nicht, was sich ändert, sondern ich dachte halt so, ja gut, habe ich halt weniger Schlaf, so, und liegt halt überall Spielzeug rum, so, das dachte ich, dass ich mich auf Chaos einstellen muss im Leben, aber nicht, gar nicht so sehr, was das irgendwie mit mir selber so macht, ne, oder mit uns, als Paar.
Okay, dann frage ich da mal so ein bisschen nach, was hat das mit dir gemacht?
Ja, es hat eben so ein bisschen das Vertrauen in mich schon auf der einen Seite gestärkt, auf der anderen Seite aber auch erschüttert. Also Dinge, von denen ich dachte, ich bin da total gut drin. Dass ich zum Beispiel hätte immer von mir behauptet, dass ich in Krisensituationen total souverän bin. Das ist ja auch irgendwie so mein Beruf, ne? Also Konflikte zu führen, auch für andere zu führen und die manchmal emotional auch zu führen, aber auch da immer so eine professionelle Distanz wahren zu können und so. Das hat plötzlich in Konflikten mit Kindern oder sobald auch meine Kinder dann, ja, auch in der Partnerschaft plötzlich, sobald die Kinder eine Rolle gespielt haben, irgendwie nicht mehr nicht mehr funktioniert. Da funktioniert das Sachliche irgendwie nicht mehr. Man kann mit Kindern ja auch nicht mehr sachlich diskutieren. Da muss man irgendwie so sehr an sein Bauchgefühl ran. Mhm. Und das hat mich manchmal schon ganz schön getäuscht, so dass ich dachte, ja, da bin ich total gut drin und ich werde mich auf viele Dinge total freuen und ich bin die super Schwimmbadmutter und ich werde eine riesen Spielplatzmutter und ich werde Kindergeburtstage total super finden. Also lauter so Pläne irgendwie. Und hinterher stellte sich raus, die Art Mutter bin ich überhaupt nicht. Also das, was ich mir vorgenommen habe, das komisch, ich bin das gar nicht. Und das kann einen schon in eine ganz schöne Krise manchmal stürzen. Oder man denkt, man ist wie die eigene Mutter, weil das hat ja irgendwie entweder gut oder schlecht geklappt. Mhm. Je nachdem, was man so für Vorbilder hat. Und an denen orientiert man sich und stellt dann irgendwie fest, Moment mal, wo ist denn mein eigener Tritt? Also wo ist mein eigenes Modell? Und dieses Finden, ich glaube, da bin ich, obwohl die Kinder jetzt ja schon ein bisschen älter sind, immer noch dabei, das rauszufinden.
Ja, das glaube ich. Ja. Was hat sich, du hast vorhin schon so ein bisschen angesprochen, in der Partnerschaft, was hat sich da verändert?
Ja, ich finde auch, dass sich da bei uns so die Konfliktlösungsstrategien so ein bisschen verändert hatten. Also wir hatten ja sonst immer klare Pläne irgendwie und wenn wir keine Pläne hatten, war das auch Absicht. So, dann konnten wir so ins Wochenende reinleben und wenn wir Pläne machen wollten, konnten wir welche machen. Und wenn wir einen Konflikt hatten, dann konnten wir uns irgendwie so auf uns verlassen und sagen, ja, wir werden diesen Konflikt schon irgendwie lösen. So. Und durch Kommunikation und wenn wir sie nicht, wenn wir ihn nicht lösen können, hat man irgendwie diesen ultimativen Ausweg, den man aus früheren so, ach Gott, dann ist man halt irgendwie, trennt man sich. So, wenn halt ein Konflikt irgendwie unlösbar ist. Und dann kommen die Kinder und plötzlich kommt dann so eine Komponente dazu, dass man, diese Tür ist zu oder deutlich geschlossener. Und das ist ja auch schön, dass Kinder einen dazu zwingen, dann doch manche Konflikte dann noch mehr miteinander auszuarbeiten, als man es ohne Kinder getan hätte. Da hätte man vielleicht die Tür zugemacht, 3 Tage lang geschmollt und gesagt, ich lasse dich nicht mehr rein oder ich bleib weg, ich will dich nicht mehr. So. Und Kinder zwingen einen dann, ja, die holen da natürlich auf der einen Seite Aggressionen raus, die man vorher an sich nicht kannte, auf der anderen Seite zwingen sie einem auch einen Frieden auf mit dem anderen, dass man sagt, wir müssen uns jetzt aber hinsetzen, wir können jetzt nicht einfach 4 Tage lang sauer und beleidigt sein. Weil die Kinder uns auch zusammen haben wollen. Ne? Mhm. Also das hat schon auf der einen Seite geholfen, auf der anderen Seite haben die Kinder natürlich erst zu Konflikten geführt, die wir vorher gar nicht hatten. Mhm.
Und wie gelingt euch das, sich dann quasi wirklich den Frieden zu schließen oder sich wirklich hinzusetzen und die Konflikte zu lösen?
Ja, das gelingt uns mal besser, mal schlechter. Ne? Also und je mehr wir irgendwie, haben ja auch erst gestern mal mit Freundinnen drüber geredet, wie anders wir eigentlich heute irgendwie tatsächlich streiten. So, also dass man irgendwie ruhiger bleibt insgesamt oder tatsächlich dieses Konzept, dieses wir schlafen da nochmal eine Nacht drüber und ich gucke mal, ob ich morgen immer noch so sauer bin und mit Dingen werfen will oder ob das morgen besser wird. Und das, ja, so eine gewisse Ruhe, manchmal ist es vielleicht auch einfach Erschöpfung, dass man gar keine Kraft mehr hat, mit dem Partner jetzt zu streiten, weil man schon den ganzen Tag mit den Kindern in irgendeiner Form im Supermarkt gekämpft hat. Dass man sagt, ach, weißt du was, lass einfach da irgendwie mal morgen reden und man nicht mehr so schnell aus einer Mücke einen Elefanten macht, der vorher ein Riesendrama gewesen wäre ohne Kinder. Also das hilft dann schon irgendwie manchmal sogar.
Das finde ich spannend, weil vielen Eltern gelingt es eben nicht, dieses das mal stehen zu lassen und erst am nächsten Tag oder vielleicht am Nachmittag oder am Abend zu lösen, sondern das Emotionale ist so stark, dass viele Eltern da eben weitermachen. Und dann erst recht zu keiner Lösung kommen. Hast du da irgendwie einen Tipp, also außer der Müdigkeit, also wenn man so müde ist? Wie gelingt dir das, das Emotionale einfach mal so stehen zu lassen?
Ja, mir gelingt es deutlich schlechter als meinem Mann. Also da ist es natürlich auch immer ein bisschen eine Charakterfrage, ne? Also ich bin immer jemand, der mit Emotionen immer meint, Verständnis zu bekommen. Und je mehr ich erkläre und je mehr ich rede, desto mehr muss doch auf der Gegenseite dafür Verständnis aufkommen. Weil jetzt habe ich ja schon 1 Stunde lang erklärt, wie es mir geht. Ist vielleicht auch ein weibliches Verhalten, weiß ich gar nicht. Gibt aber dann wahrscheinlich auch. Und mein Mann ist eher so, dass der dann so, ja, lass mal sacken. Oder sag, ich will mich jetzt gerade einfach, der entzieht sich dann auch manchmal dieser Oberemotion. Gut, dann sind wir beide Juristen, ne? Dann kommt da auch noch manchmal so eine, ja, vielleicht weil wir auch den ganzen Tag irgendwie mit Problemen anderer irgendwie zu tun haben, dass man dann manchmal sagt, weißt du was, jetzt machen wir irgendwie einfach eine Pause. Also ich glaube tatsächlich, mal kurz rausgehen, um den Block laufen, ist, glaube ich, immer schon eine gute Lösung gewesen. Oder wirklich, die Oma meines Mannes sagte das damals an unserer Hochzeit, versucht euch doch mal abends die Hand zu geben, bevor ihr einschlaft. Das haben wir noch nie geschafft. Also da sind wir ganz ehrlich, das ist immer so ein, ich schaffe das nicht. Also ich möchte mich umdrehen, beleidigt und sauer sein und so. Und das hat aber mein Mann irgendwann gelernt, dass das nicht Ablehnung bedeutet, sondern dass ich aus meiner Wuthöhle irgendwie erstmal selber rauskommen muss. Ne? Also dass man irgendwie mal guckt, wie streitet eigentlich der andere. Das muss also nicht immer unbedingt die Ablehnung sein, sondern vielleicht einfach die Art und Weise, wie der andere damit umgeht. Also so ist es jedenfalls bei uns. Ich weiß gar nicht, ob das bei allen Paaren passt, aber das hat mir geholfen, ne? Mal zu gucken, wie ist der eigentlich? Und das meint er vielleicht gar nicht so gegen mich.
Das ist eine schöne Strategie.
Ja, wenn sie denn immer mal so klappen werde. Ne? Also manchmal, keine Ahnung, manchmal brüllen wir auch einfach und wenn wir nicht mehr brüllen können, fallen wir einfach um. Also.
Wie ist bei euch die Rollenaufteilung? Also wer macht was? Bist du ganz zu Hause oder arbeitest du oder teilt ihr euch das, die Elternaufgaben? Wie macht ihr das? Mhm.
Ja, das hat sich auch lustigerweise von Kind zu Kind und von Plan zu Plan geändert. Ich hatte da völlig andere Vorstellungen, bevor ich schwanger war. Da dachte ich so, ja, also das ist alles ja überhaupt gar kein Problem und wir machen einfach ganz normal weiter mit dem Beruf. Wir sind ja auch beide dann in einem Büro. Und dann war ich schwanger und dann dachte ich, oh nee, ich will ja dann immer für das Baby da sein und ach nee, dann doch wieder nicht. Und nach der Geburt wollte ich nie wieder weg von dem Kind. Dann gesagt, nein, das wird mich für immer brauchen. Ich muss für immer bei diesem Kind sein. Und nach einem halben Jahr hätte ich Leuten Geld dafür gezahlt, dass sie mich irgendwie mal kurz irgendwo arbeiten lassen. Und ich bitte irgendwie nur mal eine halbe Stunde niemanden an meiner Wade irgendwie hängen habe. Deswegen muss man da auch echt, das hat sich tatsächlich immer wieder gedreht und momentan ist es so, dass wir durch dieses, ich habe auch viel gearbeitet im letzten Jahr, ich habe ein Buch geschrieben, das ging dann alles irgendwie doppelt. Und dadurch ist das deutlich gleichberechtigter geworden. Also ohne, dass wir jemals dachten, ein Gleichberechtigungsproblem zu haben. Aber mittlerweile, mein Mann hat dadurch zwangsweise deutlich mehr auch noch zu Hause gemacht. Aber wir haben schon ganz schön klassisch angefangen. Ne? Also ich habe komplett auf null zurückgefahren. Und mein Mann war der Erwerbstätige. Ne? Und das hat sich dann über die Zeit aufgelöst, sobald es immer irgendwie ging mit den Kindern.
Und wie hat damals das Umfeld reagiert auf die Situation, dass du dann ganz zu Hause geblieben bist und dein Mann ganz gearbeitet hat?
Ja, interessanterweise war das, was jeder erwartet hat. Also da habe ich weniger Gegenwind bekommen als in dem Moment, als es so war, dass mein Mann mal zu Hause geblieben ist. Der hat das nämlich dann auch mal gemacht. Beim zweiten Kind habe ich gesagt, das mache ich nicht normal. Es liegt dann gar nicht so sehr, glaube ich, an der, ja, die eigene Zufriedenheit ist es dann. Und dann wurde ich irgendwie fies und unausgeglichen und dann ist man auch den Kindern gegenüber nicht mehr nett und merkt irgendwie, Mensch, das sind gar nicht die Kinder, das sind eigentlich ich. Ehrlich gesagt waren die Reaktionen, als ich beim ersten Kind den ganzen Tag das Kind rumgeschoben habe und mich mit dem Kind beschäftigt habe, ausnahmslos positiv und es hat auch niemanden großartig überrascht oder hat es kritisiert oder so. Erst als sich das drehte und ich irgendwie gesagt habe, so ja, nee, dann beruflich mehr gemacht habe, habe ich immer irgendwie die Frage gekriegt, ja, und was ist dann mit den Kindern? So als würden wir die dann irgendwie im Keller einsperren oder so und an Futterautomaten hängen und keiner würde jetzt mehr aufpassen, nur weil ich jetzt beruflich wieder voll einsteige. Also da waren die Reaktionen ja deutlicher und auch meinungsstärker vom Umfeld. Also das war irgendwie, passte irgendwie immer noch nicht so richtig in den Plan, obwohl wir ja nun schon sehr konservative Berufe haben und ich auch vorher ja viel gearbeitet habe. Also das ist merkwürdig gewesen. Das hat mich auch sehr überrascht damals.
Wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, ich habe, also uns war es irgendwie immer wichtig, dass unser Plan für uns passt. Also dass da wir dahinter stehen können. Aber es war schon so, dass wir das nur durch Kommunikation miteinander irgendwie lösen konnten. Dass ich irgendwie auch sagen konnte, Mensch, wieso? Ich habe das Gefühl, ich werde für eine schlechte Mutter gehalten, egal was ich mache. So, also wenn ich wenig arbeite, dann war es nicht richtig. Wenn ich viel gearbeitet habe, war es nicht richtig. Irgendjemand hatte plötzlich eine Meinung. Und dann haben wir irgendwie daraus gelernt, dass wir es eigentlich niemandem recht machen können und das auch nicht der Witz ist, sondern dass wir es miteinander hinkriegen müssen und miteinander den Weg finden müssen. Das ist nämlich schon schwer genug. Und wenn man sich dann noch über, wenn man es dann noch macht, wie man, wie die eigene Mutter, die Schwiegermutter, die Schwester, die Freundin, die Nachbarin das richtig findet, dann kommt man völlig, also dann klappt's halt gar nicht mehr. Also da helfen Kinder auch so ein bisschen, so zu sich selber zu finden, so ein bisschen, wer bin ich eigentlich und welche Art Eltern wollen wir eigentlich sein.
Spannend. Was war so im Nachhinein so die größte Herausforderung für dich?
Ja, es waren eigentlich zwei Sachen. Also einmal mir selber, meinem Bauchgefühl wieder ein bisschen mehr zu vertrauen, nachdem das alles irgendwie durchgeschüttelt war. Nämlich, dass es schon irgendwie, es wird schon gut werden. So, also das mir auch als Mutter zu vertrauen. Ich hatte ja gelernt, mir beruflich zu vertrauen. Ich hatte meine Qualifikationen, ich hatte meine Berufserfahrung. Und das irgendwie auch als Mutter, man kommt ja auch nicht so auf die Welt, dass man sagt, ich weiß jetzt, wie das funktioniert und die Qualifikationen musste ich auch erstmal sammeln und auch da ein paar Mal fallen und stolpern, dass ich da die wieder das Selbstbewusstsein bekomme. Das war schon eine ziemliche Herausforderung und dann aber auch plötzlich auch im Umfeld so als Mutter auch so wahrgenommen zu werden und weniger als das, was ich eigentlich gelernt habe. Also das habe ich so schon auch empfunden, dass ich irgendwie plötzlich nicht mehr Anwältin war und ich war gerne oder Juristin und habe mich da auch viel, habe mich da gerne in meinem Beruf gearbeitet, mache das auch bis heute immer noch sehr, sehr gerne. Aber die Themen drehten sich eigentlich, wenn man mit mir sprach, viel um die Mutterschaft, um die Kinder, um was sie essen, um ob sie schlafen oder wie auch immer. Und mein Mann stand daneben in derselben Kanzlei und den haben sie gefragt, wie es beruflich läuft. Mhm. Egal, wie viel ich gearbeitet habe nebenher oder nicht. Und die Balance wiederzufinden irgendwie. Und das hat mich persönlich schon ziemlich gefuchst und auch herausgefordert. Ne? Wer bin ich jetzt eigentlich und wer will ich sein?
Und wie hast du das jetzt, sage ich, einfach mal konkret gemacht, diese Balance zu finden? Also, ganz praktisch.
Ich habe tatsächlich, wenn wir auf diese, auf den Punkt mit diesem Mensch, ich möchte eigentlich nicht nur als Mutter oder nicht nur, ne, sondern das ist ja gar nicht weniger so, aber ich möchte diesen anderen Aspekt irgendwie von mir auch leben. Da habe ich bei mir selber angefangen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich in den Gruppen, in denen ich dann auch unterwegs war, ob es jetzt beim Kinderschwimmen oder bei der Krabbelgruppe oder bei diesen Sachen auf dem Spielplatz, wenn man halt irgendwo war, auch unter Müttern oder Eltern, ich habe ja selber nicht gefragt. Ich habe die auch immer nicht gefragt, was sie eigentlich vor den Kindern gemacht haben oder ob sie noch berufstätig sind, weil ich auch manchmal die Sorge hatte, dass das irgendwie vielleicht so wahrgenommen werden könnte, von wegen, warum ist denn das nicht ausreichend oder so? So, und was machst du sonst noch? Als wäre das nicht genug, Mutter zu sein, so will man ja auch nicht rüberkommen. Aber habe immer irgendwie ein bisschen versucht, so die Themen auch mal so ein bisschen selber wegzulenken von, na, schläft dein Kind gut und na, was esst ihr so? Sondern zu, was sind deine Interessen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Manchmal auch bei Paaren und so kommt man dann ganz schnell, wenn man so von der Zeit vor den Kindern auch da mal Fragen zustellt, kommt man schnell dahin, ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet, und plötzlich hat man eine Konversation, die sich plötzlich wieder mit einem Leben außerhalb dieser kleinen, dieses Kosmoses herum befindet. Und dann, das musste ich irgendwie selber machen. Und das hat gut funktioniert.
Also geht es praktisch um so einen Perspektivenwechsel?
Ja, vielleicht. Ja, das kann man schön so sagen. Ne? Also ohne, dass man da werten will. Aber so, Mensch, wenn ich irgendwie möchte, dass andere mich auch so wahrnehmen, dann muss ich ja auch selber die Basis für diese Themen schaffen und den anderen Gelegenheit geben, mich auch danach zu fragen. Ja, weil die dieselben Zweifel haben und irgendwie auch nicht immer fragen wollen, und wann arbeitest du wieder? Oder so als wäre das eine Erwartung. Das will irgendwie auch keiner sich so präsentieren, als wäre das die Erwartung. Oder was, du arbeitest noch nicht? Oder was, du bist nur Mutter? Oder was, du bist nur voll, du arbeitest viel zu viel? Da sind ja Mütter total hin und her gerissen. Männer kennen das untereinander eigentlich gar nicht so, das Problem.
Genau, interessant. Was mich noch interessieren würde, ist, ihr habt ja zwei Kinder. Und da gibt es ja immer wieder, sage ich jetzt mal, Meinungsunterschiede in Erziehungsfragen oder verschiedene Ansichten. Wie geht ihr damit um?
Ja, das ist, ich habe sogar noch meine eigenen Eltern in meinem Kopf, die irgendwie, dass ich das Gefühl habe, wenn die sich irgendwie wirklich mal gefetzt haben, dann ging es irgendwie immer nur um die Kinder und so, der ist so, du bist mir in den Rücken gefallen vor den Kindern. So, das war irgendwie immer so ein Streit, an den kann ich mich schon bei meinen Eltern erinnern. Und wenn meine Eltern heute mitkriegen, dass wir uns streiten und ich sage irgendwie das, ey, du bist mir vor den Kindern in den Rücken gefallen, dann lächeln die sich irgendwie an und sagen, oh Mann, es ist in jeder Generation das Gleiche. Und irgendwie hat das immer schon beruhigt, ne, dass ich das von meinen Eltern schon kannte und dachte, Mensch, das scheint also eine normale Situation zu sein. Und mir hilft eben auch tatsächlich wieder mal eine berufliche Perspektive. Ich bin das beruflich gewöhnt, dass Menschen aus demselben Sachverhalt, also derselben, nehmen wir mal was ganz Banales wie ein Autounfall, ja, völlig verschiedene Perspektiven haben. Die waren einfach nur in den zwei verschiedenen Autos unterwegs, aber an der exakt selben Stelle, sonst wären sie ja nicht aufeinander draufgefahren. Und sie erzählen völlig unterschiedliche Wahrnehmungen und Unfallhergänge. Und sie sind völlig davon überzeugt, dass das richtig ist. So. Und da allein das schon mal zu akzeptieren, dass das aber nicht die absolute Wahrheit sein kann, ja, das allein hilft schon. Ja, wenn wir da so richtig ganz fiese Sachen hatten wir da irgendwie noch nicht. So ganz, da waren wir uns nie so mega, mega uneinig. Und meistens hat sich das dann, ja, wenn wir darüber geredet haben, warum der andere das eigentlich so machen würde, ne, dann hat man oft die Punkte gefunden, ach so, weil du vielleicht als Kind das und das doof fandst oder weil du da mal eine gute Erfahrung gemacht hast oder da mal eine schlechte Erfahrung gemacht hast. Wenn man verstehen kann, warum der andere etwas bei dem eigenen Kind möchte, durchsetzen möchte oder so machen möchte oder nicht, dann fällt es leichter, plötzlich einen ganz kreativen Kompromiss zu finden oder tatsächlich vielleicht auch die eigene Position aufzugeben und zu sagen, ach ja, stimmt, so habe ich das eigentlich noch gar nicht gesehen. Ja, ist vielleicht auch gar nicht so wild. Ja gut, soll er halt Kickboxen machen, auch wenn ich finde, dass das eine gewalttätige Sportart ist. Ne? Also nehmen wir irgendwie mal so ein banales Beispiel. Ne? Weil er dann sagt, Mensch, ja. Also da, wenn man sich tatsächlich, wie du vorher schon so schön sagtest, irgendwie dieser Perspektivwechsel, der ist mal unheimlich hilfreich. Also bei uns jedenfalls.
Und wie macht ihr das konkret in der Situation selber? Also das, was du jetzt erzählt hast, das ist wie so die Reflexion hinterher, oder?
Ja, also in der Situation schreiben wir uns an. Wie alle anderen.
Okay.
Da schreiben wir uns an und pöbeln uns an und gehen irgendwie auch raus und sagen, ach, das ist immer typisch, immer dasselbe mit dir. Also so diese typischen Sachen, die Paare irgendwie halt so machen. Beschäftigen uns wieder irgendwie alle dann naturgemäß wieder irgendwas oder ein Kind hat in der Situation was gewollt oder es musste irgendwas anderes, das Telefon hat geklingelt oder irgendwas ist. Und oftmals lässt sich das dann nach 20 Minuten oder einen Tag, 2, 3 Tage später wieder deutlich besser besprechen. Oder die Situation hat sich irgendwie von selbst gelöst und es ist plötzlich gar kein Problem mehr.
Okay. Gab es bei euch eine Situation oder mehrere Situationen, wo ihr euch gefragt habt, ist es bei anderen auch so? Oder ist es nur bei
Das
uns so?
frage ich mich täglich. Also stündlich zum Teil, je nachdem, wie, also witzigerweise fragt man sich das ja nie in den schönen Situationen und in den friedlichen Situationen, weil da klopft man sich ja selbst auf die Schulter und sagt, was sind wir für großartige Eltern? Guck mal, wie süß sie sind und wie lieb sie sind. Und wenn das Kind irgendwie, wenn die Kinder sich toll benommen haben und der Urlaub ist wunderschön. Aber gerade immer in dem Augenblick, in dem irgendwas aus dem Ruder läuft, kommt diese Riesenunsicherheit, und das da mit Kindern ständig eigentlich irgendwas unerwartet ist, frage ich mich das quasi täglich, ob das bei den anderen eigentlich auch so ist. Und es ist wahnsinnig befriedigend und beruhigend, wenn so eine Komplizenschaft unter Eltern, wenn das entsteht. Ne? Also wenn man in Gruppen vielleicht auch von Menschen, die man gar nicht kennt, wenn die so ehrlich irgendwie dazu stehen, wie sie irgendwie mit dem schreienden Kind auf dem Parkplatz oder an der Supermarktkasse oder irgendwie sowas, wie sie da eigentlich in dem Augenblick überhaupt gar nicht wussten, was sie jetzt machen sollen, ne? Oder da auch falsch reagiert haben. Also Mut zu diesen Eltern-Fails tut total gut. Ja, das, weil wenn man das im Internet so liest, dann schreibt jemand im Internet in einem Forum eine Frage, wie würdet ihr die und die Situation gab es? Wie würdet ihr die lösen oder ich bräuchte hier mal Hilfe, dann wird derjenige oft total auseinandergenommen, dass er überhaupt in diese Situation geraten ist, anstatt dass ihm wirklich Hilfe angeboten wird, ne? So von wegen, ja, selber schuld, wenn man schon so und so mit einem müden Kind so und so schon irgendwo hingeht. Mhm. Also das ist immer, da sind Eltern, finde ich, extrem heftig untereinander. Dieses Urteilen übereinander, und nichts tut so gut wie das Gefühl, wenn Eltern irgendwie zugeben, dass sie eben irgendwo auch mal völlig falsch lagen und anderen da irgendwie teilhaben lassen, ne? An ihrer Überforderung oder auch an ihrem falschen Urteil. Das habe ich am Anfang schon gesagt, dass ich mir eigentlich bei nichts mehr sicher bin, was ich mache, und dass ich die Sicherheit entwickeln muss, dass das irgendwie auch okay ist, nicht mehr sicher zu sein.
Mhm. Also ich habe das selber sehr entlastend empfunden in dem Augenblick. Also wenn andere auch erzählt haben, oh, bei uns ist das nicht so gut oder jenes nicht so gut, also, oh ja, bei uns auch, also super. Wir sind nicht so ganz schräg.
Ja, total. Mhm. Total. Und dass sie auch andere auch schon 20 Sachen ausprobiert haben, und nur weil das bei dem einen funktioniert, das heißt doch lange nicht, dass es bei uns zu Hause funktioniert. Ne? Mhm. Aber allein dieser Austausch hilft halt immens. Ne? Also gerade, wenn man dann so Eltern trifft, wo man denkt, Mensch, ihr habt aber gut erzogene Kinder, und die haben auch immer ihre Hände, und die sind immer so adrett angezogen, und die werfen im Restaurant auch gar nicht mit Essen, und die schreien auch nicht die ganze Zeit. Wie macht ihr das denn? Mhm. Wenn die dann irgendwie so ganz ganz banal, ich meine Mutter irgendwie getroffen, die gesagt, ja, wir haben die im Auto mit Süßigkeiten bestochen, haben gesagt, wenn sie sich hier ganz, ganz mega toll benehmen, dürfen sie heute Abend alles an Süßigkeiten in sich reinfuttern. Und das fand ich so erfrischend. Das war so, du hast sie mit Süßigkeiten bestochen. Das war so nett, ne? So, also das machte, und das sagte sie irgendwie so mit so einem Augenzwinkern, ne? Mhm. Und das hat unheimlich gut getan, ne? Das dass sie halt schön, ja. So was Überhebliches gesagt hat, wie, ja, also Erziehung ist einfach eine Frage der Einstellung. Man denkt, das hilft mir halt überhaupt nicht weiter, genau. Ne? Weil ich habe die gute Einstellung. Mhm,
Du hast am Anfang erzählt, dass du dich, bevor das erste Kind auf die Welt kam, informiert hast. Und gab es da vorher oder auch während, also als die Kinder schon da waren, ein Buch oder ein Hörbuch, was dir geholfen hat in manchen Situationen?
Also vorher habe ich irgendwie ja ganz viel so Standardbücher, die so alle Mütter lesen, also eher so, was muss ich alles anschaffen, so, und ich habe auch ganz viel gegoogelt und so, was ich alles kaufen muss und so. Das hat also nur bedingt geholfen, weil 80% von den Sachen braucht man ja eigentlich überhaupt nicht, weiß man aber vorher auch nicht. Mir hat eigentlich erst später, das ist tatsächlich auch eine Kieler Autorin, die hier auch so Seminare macht. Dieses Buch habe ich mir mal gekauft, und das war schön. Das hieß Von der Kraft, liebevoll zu erziehen und dabei gute Laune zu bewahren oder irgendwie sowas. Das habe ich da mal liegen sehen. Und dieser Satz, und dabei gute Laune zu bewahren, das hat mich angesprochen, weil Erziehung für mich immer irgendwie so viel mit schlechter Laune irgendwie zusammenhing im Kopf. Und ich so, ach echt, man kann gute Laune haben und erziehen? Schön, ich habe eigentlich voll auch schlechte Laune. So, ehrlich? So, dass man hat ja, viele Mütter, ich ja auch, haben ja oft so das Gefühl, selber irgendwie so eine motzende Ätzmutter zu sein irgendwie, und die anderen Mütter sind immer so nett und nur man selbst ist irgendwie fies zu den Kindern. Mhm. Dieser Satz hat mich damals total angesprochen, und das Buch war schön. Die hat so ein paar wirkliche Situationen auch aufgeführt und wie sie damit umgegangen ist, und jetzt in jüngster Zeit das gewünschteste Wunschkind von Katja Seide. Das ist, geht auch ganz, ganz sehr, toll in diese Richtung, die auch so ganz so Situationen beschreibt in einer coolen Sprache, die so alle Eltern kennen, wie man ja aus so einer Sackgasse wieder rauskommen kann, in die man sich mit Kindern so reinmanövriert hat. Mhm. So plötzlich. Also die beiden Bücher haben tatsächlich jetzt bezogen auf Kinder mir wirklich, ja, das hat gut getan, die zu lesen.
Okay. Du hast auch einen Blog. Erzählt uns mal so in zwei, drei Sätzen, um was geht's da? Wie ist es dazu gekommen?
Also der Blog heißt juramama.de. Ich habe meine Tochter war da noch, die war so gerade anderthalb, zwei, und ich hatte so die Kapazität wieder. Ich habe auch im Büro wieder viel gearbeitet zu der Zeit, und ich habe immer schon gerne geschrieben und dachte so, Mensch, eigentlich gibt es im Internet ganz, ganz viele Fragen zu so rechtlichen Themen, aber die werden immer irgendwie so, ja, so ernst irgendwie beantwortet, oder irgendwie gefiel mir das alles nicht, und dachte, ich mache das einfach selber und habe so Alltagssituationen, die Eltern haben, die rechtliche Relevanz haben. Also wie ist das eigentlich, wenn die Kinder die den Überraschungseierturm umrennen oder was ist, ja, wie können wir irgendwie auch Geschenke irgendwie wieder zurückgeben, so fing das an. Und der wurde dann sehr schnell sehr viel gelesen, weil das auch lustig geschrieben war und irgendwann bekam er dann noch so eine gesellschaftspolitische Tendenz, weil ich mich dann mehr mit größeren Themen auseinandergesetzt habe, wie dem Hebammenmangel und den Situationen in den Kliniken und auch viel, ich bin ja Fachanwältin für Arbeitsrecht, also dann auch tatsächlich meine Leser da hinter die Kulissen blicken lassen, ne, wie das eigentlich wirklich vor Gericht zum Teil läuft und dass sie manchmal mit ihrem Eindruck gar nicht so falsch liegen, dass sie Kinder auch beruflich ganz oft ein Hemmschuh sein können und dass das gar nicht irgendwie an ihnen liegt, so wirklich. Und das ja, hat vielen Eltern und auch vor allem Müttern Mut gemacht, sich nicht so alleine zu fühlen. Und dadurch wurde der Blog dann tatsächlich immer erfolgreicher und irgendwann wurde da das Buch draus.
Sehr schön, sehr schön. Ich würde es auf jeden Fall, ich finde ihn sehr spannend geschrieben.
Ja, schön.
So bin ich auch an dich herangekommen, weil mir der Blog gefallen hat.
Schön, das freut mich.
Ja. Und ich werde natürlich die Bücher und auch deinen Blog in den Shownotes verlinken. Was noch als letzte Frage, was mich noch interessieren würde, was sollten deiner Meinung nach werdende Eltern unbedingt wissen?
Ja, das ist es immer. Ich fand das damals immer so schwierig, weil alle immer mich an ihrem Wissen irgendwie teilhaben lassen. Also tatsächlich da würde ich gerne eher beruflich sprechen und weil ich das selber so nämlich auch nicht gemacht habe. Sie sollten wissen, dass klare Kommunikation, was man eigentlich nicht nur im Kleinen, im Familienleben, sondern was man groß, also wenn man im Beruf ist und irgendwie denkt, ich will da wahrscheinlich auch wieder zurück oder ich möchte da wieder zurück, immer da mit dem Partner im Gespräch zu bleiben, wie die Aufteilung sein soll. Ja, man ist schwanger und man freut sich so sehr auf dieses Baby und man möchte so unbedingt diese Mutterrolle und vergisst dann aber ganz schnell diesen anderen Teil der Persönlichkeit, der nicht Mutter ist, und denkt, weil die Hormone das vielleicht auch machen, dass man sich dann da erstmal so reinstürzt, dass man aber auch noch eine Persönlichkeit ist, die jetzt nicht nur mit Kindern zu tun hat oder mit den Kindern selber zu tun hat, dass man da Pläne frühzeitig macht. Also das hätte ich mir selbst, da hätte ich gerne mehr Druck gehabt in der Richtung, dass wir uns da klarer positionieren in den Möglichkeiten, die wir damals hatten oder was wir damals übersehen haben. Da haben wir überhaupt nicht gut drüber gesprochen damals. Und das hat dann später ja auch zu Konflikten geführt. Also das würde ich Eltern heute mitgeben. So klärt das früh ab, wie ihr euch das Familienleben aufteilen möchtet, wie ihr das mit den Kindern machen möchtet. Und wenn ihr das ganz klassisch konservativ machen wollt und das eure Überzeugung ist, dann lasst euch da nicht von abbringen, dann ist das toll und schön und hört nicht auf die anderen. Wenn ihr es anders machen wollt, dann findet euren Weg und wenn du 2 Wochen nach der Geburt wieder arbeiten gehen möchtest oder berufstätig sein möchtest, dann mach das und hör nicht auf die anderen. So, das ist das Wichtigste, so selber seinen Weg von Anfang an zu finden.
Okay, das ist eine schöne und klare Ansage an alle Eltern, finde ich sehr schön. Kann ich nur befürworten.
Würdest du das auch so sehen
als Profi? Würde ich auch so sehen, ja. Als Profi, als Profi-Papa. Was, wie?
Ja, du bist ja woanders Profi. Ich hätte jetzt ja 100-mal sagen können, ja, und ist das richtig oder bin ich hier völlig auf dem falschen Weg? Du bist ja Profi, so in Erziehungs- und Eltern- und Paar-Sachen und sowas, dass ich mir denke, so, oh Gott, der Typ denkt sich bestimmt die ganze Zeit, oh Gott, das wird nichts mit den Straßenhass. So.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich finde gerade eben diese andere Seite viel spannender, also was Eltern erzählen und nicht, was die Profis so erzählen, weil die Eltern sprechen aus dem Leben, aus ihren Erfahrungen und es gibt eben nicht die Familie und es gibt nicht die Eltern oder das Kind. Es ist immer sehr individuell und das muss man sich immer vor Augen halten. Eben bei anderen ist es auch so.
Ja, auch halt bei anderen ist es auch so anders.
Genau, oder so, ja. Genau, das ist noch besser.
Es ist so, bei den anderen ist es auch so, aber trotzdem aus völlig anderen Gründen vielleicht. Mhm. Ne? Also so wenig wie die eigenen Geschwister vergleichbar sind, wenn man mehrere Kinder hat, denkt man, wie können diese Kinder im selben Haus mit denselben Eltern aufwachsen, im selben Bauch groß geworden sein. Wie kann das sein? Wie können Menschen so unterschiedlich sein? Mhm. und auch auf Erziehungsansätze so unterschiedlichst reagieren, auf Eltern so unterschiedlichst reagieren. Also das wundert mich auch jeden Tag bei unseren Kindern. Mhm. Und dann kommen die anderen noch dazu mit ihren individuellen Kindern. Wenn ich mir dann vorstelle, ich bin Lehrerin und müsste alles irgendwie unter einen Hut bringen, ich glaube, da ziehe ich jeden Tag den Hut.
Ja, ich auch. Genau. Okay, Nina, wir sind schon über 30 Minuten.
Ja, schön.
Ich möchte mich gerne bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast und dass du uns erzählt hast von deinem Leben, von deinen Erlebnissen mit in deine Familie, mit den beiden Kindern. Danke für die Offenheit und die klaren Worte.
Ja, schön. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Tut auch mal gut.
Freut mich, ja. Und liebe Grüße nach Kiel.
Ja, liebe Grüße zu euch. Dankeschön fürs Gespräch.
Ciao.
Das war schon wieder mit dem Interview bei Elternpodcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Shownotes. Und diese findest du unter www.elternpodcast.de. Und dann einfach in der Suche die Folgennummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in deine alltäglichen Herausforderungen deines Familienlebens zu geben, dann melde dich einfach bei mir. Am besten machst du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik.